So eine Predigt möchte ich auch gern mal halten. Eine Botschaft und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Aber ich hatte bis jetzt leider noch nie Gelegenheit, zu so vielen Menschen zu sprechen. Das kann gar nicht gehen, leider. Stellt euch das vor, diese Bewegung, was da in Bewegung gekommen ist. 3000 Menschen werden Christen. Und wir haben das ja gehört, was da dann alles in Gang kommt. Täglich haben sie sich getroffen, nicht nur am Sonntag. Täglich gingen sie aus und ein beieinander, sie gingen zum Tempel. Ich weiß auch nicht, was sie gearbeitet haben, aber das war damals offenbar möglich, dass man sich täglich getroffen hat. Aber für uns ist es ja manchmal schon schwierig, uns zweimal die Woche zu treffen. Aber da ging man hin und her. Manchmal staune ich, wie viele Christen von uns das beschwören, wie wunderbar diese Gemeinde gelebt haben, aber nicht bereit sind, zwei Abende oder ein Abend in der Woche für die Gemeinde und Gemeinschaft zu investieren. Ist euch das auch schon aufgefallen? Man spricht immer von der Urgemeinde, wie wunderbar das war. Sagen wir, ja, kommen wir mehr zusammen. Oh nein, ich habe keine Zeit, da habe ich das, noch jenes. Ja, Urgemeinde ist immer so ein Wort, das einen fasziniert, aber da muss man auch noch weiterdenken, was das heißt und wie die Gemeinde da wirklich gelebt hat. Ich sage nicht, dass Gemeinde heute so leben kann. Wir leben in einer anderen Welt, aber müsst ihr euch das einmal vorstellen. 3000 Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und das war ja der Anfang. Die Geburt der Gemeinde Jesu. Und nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, Menschen den Heiligen Geist bekamen, das war ja ein absoluter Wechsel. Bis anhin hatten Könige den Heiligen Geist für bestimmte Aufgaben, waren sie besonders ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und seit Pfingsten ist jeder, der an Jesus glaubt, ein Tempel Gottes des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in jedem wiedergeborenen Christen, sind wir uns dessen bewusst? Deshalb sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Deshalb ist der Vorhang im Tempel gerissen, als Jesus starb. Dort, wo für ganz Israel die besondere Präsenz Gottes demonstriert war im Tempel in Jerusalem, ist dieser Vorhang des Allerheiligsten gerissen. Das heißt, das Allerheiligste hat sich nun verlegt in jeden Menschen, der an Jesus glaubt. Nur schon, wenn wir uns dessen bewusst sind, kann unser Leben eine neue Dimension bekommen. Nicht, dass sie nicht hat, aber dass wir das wieder mal wahrnehmen, was Gott in uns hineingelegt hat. Und nun entfaltet sich eine großartige Missionsarbeit. Was Jesus den Jüngern vorher sagte, wird es wirklich erfüllt. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, sagte er, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst in der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, sogar in Zürich. Dass wir hier in Zürich heute Morgen da sitzen, um Gott anzubeten und auf ihn zu hören, ist das Werk des Heiligen Geistes in der Menschheitsgeschichte. Wir sind die, die in den entferntesten Gegenden wohnen. Vielleicht haben wir vergessen, dass der Ursprung des christlichen Glaubens nicht in unserer Welt ist, sondern dass das im Nahen Osten ist. Ganz andere Kultur. Manchmal meinen wir ja, wir seien ja das christliche Volk. Von uns kommt der christliche Glaube. Nein, er ist zu uns gekommen. Wir gehören zu den entferntesten Gegenden. Der Aufbruch war atemberaubend. Allein nach der Pfingstpredigt 3000 Menschen. Und täglich tat Gott Menschen dazu, die gerettet wurden. Als Petrus und Johannes zum Tempel hinauf gingen, heilten sie auf dem Weg dorthin einen Bettler. Das Volk rief ihnen nach in die Halle Salomos in dem Tempel und Peter sprach dort nochmals zu der Menschenmenge. Auch diese Predigt war ein Riesenerfolg. Denn nun stieg die Zahl der Gläubigen auf 5000. Also wir kämen fast in Panik, wenn das bei uns so schnell ging. Wir wüssten gar nicht mehr, wo wir hin sollen. 5000. Beeindruckender Erfolg. Aber dieser Erfolg passte der religiösen Führung Israels nicht. Sie dachten sich ja, wenn wir diesen Jesus einmal beseitigt haben, haben wir Ruhe von dieser Bewegung. Dann ist ihr Führer weg, aber weit gefehlt. Die wussten nicht, dass der Heilige Geist kommt. Dass die Kraft des Heiligen Geistes Menschen mobil macht, wo wir staunen, zu was Menschen fähig sind. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Einige Priester und der Kommandant der Tempelwache und einige Sadduzäer standen da, hörten dieser Botschaft des Petrus zu und ärgerten sich. Sie waren voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, dass die Toten auferstehen würden. Das war den Sadduzäern eh ein Dorn im Auge. Sie nahmen die beiden fest, also haben sie gefangen genommen, und weil es bereits Abend war, haben sie sie ins Gefängnis gesteckt, um dann am anderen Tag gegen sie zu verhandeln. Das ist die erste Gefangennahme nach Pfingsten. Am nächsten Tag standen die beiden, Petrus und Johannes, vor dem Hohen Rat, übrigens auch dem Gremium, vor dem Jesus stand, und sie mussten sich rechtfertigen. Und der Druck des Volkes auf diese Führerschaft war so groß, weil diese Menschen gesehen haben, dass ein Mann, der 40 Jahre alt war und von Geburt an gelähmt, von einem Moment auf den anderen gesund geworden ist. Sie konnten gar nicht gegen diese vorgehen. Das Volk hat so einen Druck. Das war so ein Druck für sie. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als sie zu bedrohen, sie einzuschüchtern. Sie untersagten ihnen mit Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Jesus muss aus ihrem Wortschatz gestrichen werden. Tja, und was macht Petrus und Johannes? Ihre Antwort ist kühn. Müsst ihr euch mal vorstellen, den Druck, den diese Leute ausüben auf diese beiden Männer. Und jetzt sagen sie, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie sagen nicht, das ist übrigens Weisheit, auch Weisheit Gottes, sie sagen nicht, wir werden immer weiter von Jesus reden, sondern sie sagen, wir können nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie haben ihn nicht direkt widersprochen, sie haben nur gesagt, was sie vorhaben. Und nun machen wir einen kleinen Schritt weiter vom Pfingsten weg ins Kapitel 4 der Apostelgeschichte. Das möchten wir miteinander ansehen. Diese Zeit dann, als nach dieser Gefangennahme Petrus und Johannes wieder zu der Gemeinde zurückkamen. Sobald Petrus, ich lese Kapitel 4, Vers 23 bis 31. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Also eben, wir dürfen nichts mehr von Jesus erzählen, sonst werden wir da irgendwie, bekommen wir Nachteile und so weiter. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der Himmel und Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum und alles, was darin ist, hast du gemacht. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes, Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was deinem Plan, nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Die Kraft des Heiligen Geistes, so habe ich das, diesen Abschnitt überschrieben. Zuerst sehen wir, wie die Gemeinde in die Enge getrieben wird, dann der innere Aufbruch und nachher der äußere Aufbruch. Freigelassen eilte Petrus und Johannes zu den anderen Christen. Sie wussten ja, wo sie sich versammelten und beteten. Und sie berichteten, was die Hohepriester von ihnen verlangten, nämlich, dass sie nichts mehr von Jesus sprechen sollten, nichts mehr in seinem Namen sagen. Und bestimmt erschraken diese Christen über diese neuen Entwicklung. Vorher haben wir noch gehört, wie es gesagt wurde, und sie waren hochgeachtet von den Menschen. Und plötzlich hat das gekehrt. Plötzlich sollen sie nicht mehr davon sprechen, nichts mehr sagen. Dass dem einen und anderen so ein mulmiges Gefühl in der Magengegend oder wo das auch aufkommen mag bei jedem, jeder hat seine eigenen Orte, wo so mulmige Gefühle kommen, ist verständlich. Ich denke, da ist etwas in Gang gekommen bei diesen Christen. Man wollte sie mundtot machen. Sie sollen nicht mehr von dem erzählen, was ihnen am Herzen liegt. Sie sollen den Auftrag, den ihnen Jesus gegeben hat, nicht mehr erfüllen können. Sie waren und wurden richtig in die Enge getrieben. Sie stehen sozusagen mit dem Rücken zur Wand. Was sollen sie tun? Aber das kennen wir doch auch. Obwohl wir in unserem sogenannten christlichen Land leben, will man nicht, dass wir zu viel von Jesus sprechen. Ist das euch auch schon aufgefallen? Nicht zu viel von Jesus. Die stille Übereinkunft heißt, du kannst mit mir über alles sprechen, über Gott und die Welt, aber bitte sage nicht, dass Jesus der einzige Weg zum ewigen Leben ist. Das bitte nicht. Christlicher Glaube und über Jesus zu sprechen ist out. Über Religionen zu sprechen ist in. Islam, Buddhismus ist viel attraktiver als der christliche Glaube im christlichen Abendland. Mir hört man besser zu, wenn ich über Buddhismus spreche, als über Christus. Und am ökumenischen Kirchentag, der hochgefeierte Mann an diesem Kirchentag war Dalai Lama, wo die Menschen ihm zujubeln. Und denen, die für die Wahrheit eingetreten sind, auch ganz konkret für ethische Werte, die hat man vom Kirchentag den Stand geschlossen und weggeschickt. In unserer Welt, in unserem Kulturkreis, in dem wir leben, können wir über alles sprechen, über alle Religionen, auch über den christlichen Glauben, aber nur nicht, dass Jesus der wahre Retter und Erlöser ist. Und wir lassen uns dadurch manchmal mundtot machen, ich auf jeden Fall. Obwohl wir alle Freiheiten haben, das zu sagen, was wir glauben und was wir hoffen. Mancher von uns leidet unter dieser Sprachlosigkeit. Aber was sollen wir angesichts unserer Not tun? Denn ob wir durch Androhung von Gefängnis und Strafen schweigen, oder ob wir schweigen, weil wir einfach nicht in dieses Konzept der Denkweise passen, weil es eben nicht passt, wenn man sagt, ja, Buddhismus mag ja recht sein, aber der richtige Weg ist der Weg mit Jesus, das passt einfach nicht. Da katapultieren wir uns aus dieser Gesellschaft heraus. Wer will das schon? Ist nicht einfach. Wenn wir sagen, es ist kein Problem in unserer freiheitlichen Welt, dann hast du das vielleicht noch gar nicht versucht, deshalb ist es kein Problem. Aber wenn du dir mal Gedanken machst, wie du das Evangelium weiter verbreiten kannst, dann wirst du merken, dass das ein Problem ist und dann wirst du merken, dass du mit derselben Not zu kämpfen hast, wie hier diese ersten Christen. Einfach mit anderen Vorzeichen, aber eigentlich genau dasselbe. Man will uns immer mundtot machen. Und nun, was macht die Gemeinde? Wie reagiert sie darauf? Wir sehen mal zuerst einen inneren Aufbruch. Der besteht aus 5 Schritten. Der erste Schritt, sie wenden sich Gott zu. Die Gemeinde denkt jetzt nicht, ah oh ja, wisst ihr, jetzt haben sich doch schon 5000 Menschen bekehrt. Jetzt, wenn wir die zusammenholen, können wir einen Gegendruck machen. Da gehen wir zum Tempel mit diesen 5000, dann sehen sie, was wir für eine Größe sind. Und dann machen wir so eine Gegeneinschüchterungsaktion. Oder wir können eine Konferenz machen und sehen, was wir jetzt tun können. Nichts von alledem. Wisst ihr, wir sind manchmal stark in der Versuchung, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen, unser ganzes Machtpotenzial, das wir menschlich mobilisieren können, zu mobilisieren und zu sagen, wir sind gar nicht so kleine Mäuschen, wie ihr meint. Aber dass wir nicht so kleine Mäuschen sind, wie sie meinen, das sehen sie dann in der Herrlichkeit, wenn Jesus kommt. Das ist dann noch früh genug. Warum müssen sie es früher wissen? Das ist noch früh genug. Sie machen keine solche Aktionen, sie schmieden keine Pläne, wie sie ihr menschliches Machtpotenzial ausschöpfen könnten. Sie setzen ihr ganzes Vertrauen in Gott und beten. Und sie tun das einmütig. Sie sind sich einig in dem, was sie erbitten. Das ist der erste und elementarste Schritt bei jedem Problem, das wir übrigens haben in unserem Leben. Zuerst wende ich mich an Gott. Ich suche bei ihm Zuflucht. Und das klingt vielleicht ganz schlicht und einfach, aber wir müssen einmal sehen, wie wir oft reagieren, wenn wir ein Problem kommen. Oft rennen wir von einem Ort zum anderen und kommen dann vielleicht auf die Idee, oh, jetzt könnte ich es ja nach Gott sagen. Und ich sage das immer wieder, vielleicht die mich schon lange predigen, die hören das immer wieder, aber ich sage es trotzdem immer wieder. Auch wenn ihr vom Stuhl fallt, das Erste ist, zu Gott zu kommen. Ich will es nochmals mit einem kleinen Beispiel machen. Wenn Sie jemanden gut kennen, dann sehen Sie vielleicht diese Person an, dass es ihr nicht gut geht. Die Frauen sehen das besser als die Männer. Die Männer sehen das meistens nicht, aber die Frauen sehen das besser. Bei den eigenen Kindern sieht man es auch, irgendetwas stimmt nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, Gott kennt ja unser Herz und er weiß, ey, wie es uns geht, was soll ich ihm das noch sagen? Aber überlegen Sie sich mal, was ist das für ein Unterschied für Sie? Wenn Sie sehen, jemandem geht es schlecht und er sagt Ihnen nichts, oder jemandem geht es schlecht, jetzt kommt er zu Ihnen und sagt, du, ich muss dir mal was erzählen, ich habe das und das erlebt und jetzt bin ich wie am Boden zerstört. Merken Sie den Unterschied? Der Unterschied ist, dass der angesprochen wird, merkt, dass der jetzt etwas von mir erwartet. Eine Hilfe, ein Trost. Dass der Hilfe sucht. Und wenn wir meinen, Gott weiß immer alles, wir müssen gar nicht zu ihm kommen, dann haben wir die Bibel nicht verstanden. Wenn es heißt, alle eure Sorgen werft auf ihn, heißt das, dass wir ihm das sagen und erzählen. Und wenn mir Leute Dinge erzählen in der Seelsorge, was auch sehr wichtig ist, aber ich frage meistens auch noch, und hast du das auch Gott schon so erzählt? Und wenn ich das Gott nicht so erzählt habe, dann bitte ich sie, das zu tun. Er ist unser erster Zufluchtsort und die Gemeinde hat genauso reagiert, sofort zu Gott. Der zweite Schritt, sie anerkennen Gott in seiner Macht. Als erstes kommen sie nicht mit der Not, sondern sie beten Gott an und sie beschreiben seine Allmacht. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der Himmel und Erde und Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zu dir kommen wir. Du Herrscher und Allmächtiger. Dieses Wort Herrscher beschreibt uneingeschränkte Machtfülle. Dieser Herrscher ist Eigentümer und Besitzer, jemand, der im absoluten Sinn uneingeschränkt herrschen kann und durch kein Gesetz seine Machtentfaltung gehindert werden kann. Das sagen sie hier. Josephus beschrieb einmal, ein jüdischer Geschichtsschreiber, wie man die Juden dazu zwingen wollte, den römischen Kaiser als Herrscher anzuerkennen. Und dann schreibt er, denn obschon man gegen sie Folterung und Verstümmelung ersann, nur um sie dazu zu bringen, die Anerkennung des Kaisers als ihres Herrschers anzusprechen, also den Kaiser als Herrscher anzusprechen, gab doch niemand von ihnen nach. Also was hier steht, das Wort, was hier steht, das ist nicht nur einfach so ein Herr, dieser Herr und jener Herr, sondern sie sagen, du bist der Herr, der über allem steht, auch über dem römischen Kaiser. Du bist der Herrscher mit uneingeschränkter Machtfülle. Die Christen in Jerusalem anerkennen Gott in seiner Macht und Souveränität. Und sie bekennen, dass er der Herrscher schlechthin ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der zweite Schritt ist, wir vergegenwärtigen uns, dass der Gott, den wir anrufen, dass ihm alle Macht gegeben ist. Wir anerkennen seine Machtfülle. Das ist Anbetung. Der dritte Schritt, sie geben Gott Recht. Sie erinnern sich an ein Wort aus dem Alten Testament, im Psalm Kapitel 2, also im Psalm 2, Vers 1 bis 2 steht das, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und nun erkennen sie, dass hier in dieser Situation genau das eintrifft. Im Prinzip erfüllt sich hier genau dieses Wort aus Psalm 2, Vers 1 und 2. Denn sie sagen, und so ist es tatsächlich gekommen, wie es in diesem Psalm steht. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und Stämmen Israels gegen deinen Heiligen Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht und vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Es ist genau das geschehen, Herr, du hast es ja gesagt. Genau das hat sich bewahrheitet und es ist absolut kein Zufall, sondern es geschah nach deinem Ratschluss und unsere Situation ist völlig normal. Wir verstehen das. Sie machten Gott keinen Vorwurf, sondern sie beugten sich der geistlichen Wirklichkeit. Es ist ganz normal, dass das uns begegnet. Kein Jammern. Ja, warum lässt du uns in so etwas hineingeraten? Jetzt haben wir doch an dich geglaubt und du bist Herrscher. Und jetzt müssen wir so etwas erleben. Was bist denn du für ein Gott? Ich bin manchmal erstaunt, wie schnell wir dazu tendieren, Gott in seiner Allmacht und Souveränität in Frage zu stellen, wenn es uns schlecht geht. Und Gott auf die Anklagebank zu setzen, um zu sagen, wie kannst du das zulassen? Hier geschieht etwas völlig anderes. Völlig anderes. Hier geschieht, dass sie sagen, ja, es ist ganz klar, es steht schon im Psalm 1 und 2, die Nationen werden sich gegen deine Leute aufmachen. Jetzt ist das halt so. Oder wenn ich krank bin, kann ich sagen, okay, es ist nicht gut, dass ich krank bin. Aber ich kann auch sagen, nirgends in der Bibel hat mir Gott je versprochen, dass alle Krankheit aus dem Leben absolut verschwindet. Gott lässt die Sonne scheinen über Guten und Bösen und er lässt regnen über Guten und Bösen. Es hilft uns nicht so viel, wenn wir Gott auf die Anklagebank setzen. Es zieht uns nur mehr hinunter, viel tiefer hinunter. Sie sagen, wir wissen ja, Herr, dass das kommt. Kürzlich las ich von einer muslimischen Frau namens Sabatina. Sie wuchs in einer pakistanischen Familie auf und durch verschiedene Begegnungen, obwohl sie in die Koranschule dann noch geschickt wurde, ein Teil lebte sie in Deutschland, ein Teil in Pakistan, wurde sie Christ. Ihre Familie hat sie nun ausgestoßen, aber nicht nur das. Sie drohen ihr, dass, wenn sie sie finden, sie sie ermorden werden. Die Frau will weiter Jesus treu bleiben. Sie schreibt jetzt sogar ein Buch über ihr Leben. Die Frau hat begriffen, das hat mit meinem Glauben zu tun. Gott ist nicht gnädig, weil mir das zustößt. Gott ist nicht unbarmherzig mit mir, weil das mich trifft. Sondern es liegt in der Sache drin. Ich muss mit dem rechnen. Trotzdem bleibe ich Jesus treu. Der dritte Schritt ist, dass wir Gott und seinem Wort und der geistigen Wirklichkeit zustimmen. Kommen wir wegen unserem Glauben in Bedrängnis oder spotten die Leute über uns, weil wir irgendwie super fromm sind oder bekomme ich eine Arbeit nicht deswegen? So klagen wir oft Gott an und harden, aber wir könnten auch sagen, du hast gesagt, Herr, und das hat Jesus gesagt, man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Also wenn ich gehasst werde, so kann ich einfach sagen, ja, das gehört dazu. Jesus hat mir nie versprochen, niemand hasst mich. Jesus hat mir nie versprochen, es geht mir immer gut. Aber was er versprochen hat, ist was? Ich werde mit ihm in der Herrlichkeit sein. Egal, was mir hier zustößt. Ich werde mit ihm in der Herrlichkeit sein. Aber wenn wir noch mehr wollen, wenn wir hier das Paradies wollen und dann die Herrlichkeit noch dazu, dann haben wir nicht verstanden, was die geistlichen Realitäten sind in dieser Welt. Jesus sagt, ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister und der Diener, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Hat man schon den Hausherrn, Beelzebul, genannt, also Oberster der Teufel, dann wird man seine Leute erst recht so nennen. Hat man Jesus verschrien, dann wird man auch euch verschreien. Hat man Jesus gesagt, du meinst es nicht gut, wird man auch euch sagen, ihr meint es nicht gut. Und so wurden sogar die Christen im Römischen Reich verschrien als die Hasser des Menschengeschlechts. Müsst ihr mal vorstellen, wie weh das tut. Wir, die die Botschaft der Liebe verkünden, werden von den Menschen als die Hasser des Menschengeschlechts gekennzeichnet. Da bäumt sich in uns alles auf. Was machen wir dann? Schlagen wir zurück? Versammeln wir die ganze Schweiz, ganz Europa und dann den Gegenschlag gegen diesen Vorwurf? Oder sagen wir wie diese Christen, Herr, wir wissen, sie werden sich aufbäumen gegen uns. Vierter Schritt, wir brauchen dich. Nach diesem langen Teil der Anbetung kommt nun die Bitte, und es ist wirklich verblüffend, für was die Gemeinde bittet. Eigentlich müssen sie Gott darum bitten, dass sie in dieser schrecklichen Situation bewahrt werden. O Herr, beschütze uns und bewahre uns und schenk, dass uns ja nichts zustößt und dass wir irgendwie gut aus dieser Lage herauskommen. Aber hier steht etwas ganz anderes. Das scheint sie offenbar gar nicht zu beschäftigen, ihre persönliche Situation. Sondern höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns aus deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Also schütze uns nicht vor ihnen, sondern schenke, dass wir ohne Angst, trotz der Drohung, den Auftrag ausführen, den du uns gegeben hast. In Anbetracht dieser bedrohlichen Lage haben diese Christen nicht Angst um sich selbst, sondern sie haben Angst darum, dass sie selbst nicht mehr in der Lage sind, zu verzagt, um das Evangelium zu verkünden. Ist das nicht verblüffend? Ich finde das super. Erstaunlich, muss ich sagen. Das ist verwunderlich. Bedrängte Menschen sind so erfasst vom Evangelium, dass sie ohne Rücksicht auf ihre persönliche Situation alles daran setzen wollen, das Wort Gottes auszubreiten. Einerseits waren sie zutiefst erschrocken, doch auf der anderen Seite waren sie nicht bereit, sich einschüchtern zu lassen. Sie wollten sich nicht mundtot machen lassen, sie wollten den Auftrag Jesu ausführen. Aber sie spielen dabei nicht Helden, die sich durch nichts einschüchtern lassen. Oder das ist manchmal dann so der Zweckoptimismus, oder? Da macht sich dann einer stark und hat zwar Schiss, aber gegen außen, dann zeigt er, wie kein Problem und Leute kommt und so weiter. Das war nicht die Mentalität, sondern sie setzen sich hin, sie schauen auf Gott und sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind in die Enge getrieben. Auch Paulus war mit Furcht unter den Korinthern, als er das Evangelium verkündete. Er sagte, außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Erstaunlich immer, wenn Christen meinen, wenn sie jemandem von Jesus erzählen, dass sie dann immer ein gutes Gefühl haben müssen und immer angstfrei. Und wenn sie Angst haben, dann kommt das sicher nicht richtig. Dann seid ihr besser als Paulus. Kompliment. Entweder seid ihr besser als Paulus oder ihr sagt nie was. Es ist halt so, dass dieser Auftrag uns herausfordert, auch mich. Und als Paulus in Gefangenschaft war, bat er die Gemeinde in Ephesus, für ihn zu beten, dass er es wagt, das Evangelium zu verkünden. Nur, dass Paulus schon diese Demut hat, dass die Christen in Ephesus darum zu bitten, dass sie für ihn einstehen in dieser Frage, ist schon großartig. Auch jetzt im Gefängnis bin ich ein Botschafter in ihrem Dienst. Betet darum, sagt er ihnen, dass ich aus ihr die Kraft gewinne, sie mutig und offen zu verkünden, wie es mein Auftrag ist. Betet dafür, dass ich die Kraft gewinne, dass ich mutig und offen das Evangelium verkündige. Das sagt ein Paulus seiner Gemeinde. Er sagt nicht, diese Gemeinde habe ich das Evangelium gebracht. Das ist ja beschämend, wenn ich jetzt sagen muss, dass sie beten sollen für mich, dass ich das weiterhin tue. So etwas kannte Paulus offenbar gar nicht. Sondern er hat dieser Gemeinde eigentlich gesagt, guckt, ich bin gefangen, es ist eine schwierige Situation, ich bin bedroht und trotzdem möchte ich das Evangelium verkündigen. Betet dafür, dass Gott mir die Kraft dazu gibt. Eingestehen der eigenen Angst und Gott zu sagen, dass wir auf seine Kraft und Hilfe angewiesen sind. Wo das Evangelium verkündet wird, werden wir solche Spannungen erleben. Es hilft herzlich wenig, wenn wir voreinander das Gesicht wahren wollen. Lieber sagen wir, dass wir Schiss haben und dass unser Herz klopft. Und dann beten wir besser, dass Gott uns die Kraft, die Freimut, die Freiheit gibt. Und dann noch als Letztes, nun erbitten Sie, was uns vielleicht etwas befremdet, Sie bitten um Heilungen, Zeichen und Wunder. Sie haben selbst Wunder erlebt. Sie wissen, dass das für Gott kein Problem ist. So hatte Petrus und Johannes vorher eben diesen Mann geheilt. Die Gemeinde traut Gott sehr viel zu. Dies können sie nur, weil sie sich an einen großen Gott wenden, können sie das sagen. Tu Wunder. Bezeuge dich durch Wunder. Der fünfte Schritt besteht darin, Gott alles zuzutrauen und von ihm viel zu erwarten. Und wir selber sind in unserer Gemeinde auch immer wieder auf Wunder angewiesen. Die Frage ist, ob wir das überhaupt noch erwarten, dass Gott Wunder tut. Ob wir ihm das auch einfach so ungeschminkt sagen, ohne irgendwie theologisch oder durch 100 Bücher, die wir gelesen haben, die sagen, ja, es sei vielleicht nicht so gut, dann überhaupt Gott nie zu bitten, dass er etwas tut, was nicht in unser Hirn hineingeht. Die Gemeinde betet einfach, tu Wunder. Bezeuge dich auch durch Wunder. Natürlich, ich weiß, Wunder sind immer nur begleitende Erscheinungen. Auch in der Verkündigung. Aber warum sollen sie nicht geschehen? Und warum soll Gott auch in unserer Zeit nicht Wunder tun? In einer Zeit, wo Menschen wieder nach Zauberei greifen, auch in unserem Breitengrad, warum sollen die nicht einmal sehen, wer dann da der Mächtigste ist? Warum nicht? Warum sollen wir zurückhalten mit diesen Bitten? Wir überlassen es ja Gott, das zu tun. Wir machen ja keine Zaubertricks. Aber dass wir Gott wieder einmal sagen, ja, wir trauen dir das zu, dass du auch heute noch Wunder tust. Nach dem inneren Aufbruch, der inneren Aufrüstung in der Hinwendung zu Gott, geschienen etwas ganz Besonderes, ganz gewaltige Dinge. Der Boden beginnt zu beben. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt und reden das Wort Gottes in Freimut. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, obwohl sie darum gar nicht baten. Sie haben kein Wort gesagt, Herr, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Das ist übrigens auch noch interessant. Es gibt ja, früher hat es, ich weiß nicht, ob es das noch heute gibt, hat es so Versammlungen gegeben, so Geistesempfangsversammlungen. Da ist man zusammengekommen und hat gewartet, bis der Heilige Geist dann einem ergreift. Das war überhaupt nicht das Thema. Und es ist ein völliger Mumpitz, wenn man aufgrund von der Apostelgeschichte Versammlungen macht, um den Heiligen Geist in besonderer Weise zu empfangen. Das geht ja dann um mich. Aber hier geht es nicht um diese Leute, hier ging es darum, dass sie ihren Auftrag erfüllen können und jetzt handelt Gott und gibt ihnen das, was sie brauchen für ihren Auftrag. So funktioniert das. Und so wurden sie erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die Gemeinde machte eine gewaltige Erfahrung, sie erlebte, wie sie durch den Heiligen Geist gestärkt wurde. Und das Resultat dieser Erfüllung durch den Heiligen Geist war, dass sie nun ihre Angst überwinden konnten und das Wort Gottes mit Freimut und auch fröhlich weitererzählen konnten, trotz des Verbots und trotz der drohenden Konsequenzen. Übrigens waren diese Christen ja schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Am Pfingsten. Jeder dieser Christen, ob Mann oder Frau, hatte den Heiligen Geist ja bereits. Aber trotzdem steht hier, ob uns das nun gefällt oder nicht, es steht hier einfach doch schwarz auf weiß und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es gibt besondere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, das zeigt dieser Abschnitt ganz deutlich. Und leider führte diese Tatsache in der Kirchengeschichte zu großen Trennungen unter Christen. Es entstanden Lehren, die von einer Geistestaufe sprachen, die viel später nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt eintreten kann. Und neben der Bekehrung gab es dann eine zweite Erfahrung. Und diese Erfahrung ermöglicht ein erfülltes Glaubensleben erst wirklich. Das war die eine Richtung. Die andere Richtung lehnte das alles ab, sagte, es gibt keine besonderen Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Den Heiligen Geist bekommt man bei der Wiedergeburt und damit hat es sich und dann geschieht an sich nicht wirklich noch etwas Besonderes. Und wenn etwas Besonderes passiert, dann wird es sogar verteufelt. Und oft ist es, wenn es so ein Extrem gibt, gibt es meistens auch ein Gegenextrem und selten findet man dann die Mitte, leider. Aber das eine wie das andere Extrem lehne ich ab. Hier bezeugt uns die Schrift ganz eindeutig, wie der Heilige Geist in besonderer Weise wirkt. Die Gläubigen werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und in ihrer schwierigen Situation gestärkt. Wer das erleben darf, der soll sich herzlich darüber freuen und Gott danken. Er soll sich nur hüten, solche Erfahrungen in einer unbiblischen Lehre der Geistestaufe oder der zweiten Erfahrung festhalten zu wollen. Denn, dass wir vom Heiligen Geist in einer besonders herausfordernden Situation erfüllt werden, kann sich mehrmals in unserem Leben ereignen. Das ist nicht unsere Wiedergeburt, sondern das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns dann besonders zugewiesen wird, von der wir besonders gestärkt werden in ganz schwierigen Situationen. Wenn wir in der Gemeinde, in unserer Gemeinde in Zürich das Evangelium in der Stadt Zürich verkündigen, dann werden wir solche Momente brauchen, wo wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Genau das, was hier in Jerusalem geschieht. Dass der Heilige Geist uns erfüllt, damit wir das Wort Gottes freimütig verkündigen oder damit wir nur schon einen Flyer weitergeben. Habt ihr das auch schon gemerkt? Obwohl die Flyer schön sind. Aber nur schon jemandem einen Flyer weitergeben, haben wir das Gefühl, wir müssen einen Hochsprung machen, der über unsere Kraft geht. Da kann ich euch nur eins sagen, da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir hier Mühe haben, dann müssen wir nicht so tun, als ob wir keine hätten. Dann kommen wir doch einfach zu Gott und sagen, Herr, ich habe sogar schon Schiss, einen Flyer weiterzugeben. Dabei ist mir das Evangelium wichtig. Schenk mir den Freimut, dass ich wenigstens einen Flyer weitergeben kann. Oder noch viel besser, dass ich dein Wort verkündigen kann und dort, wo sich die Gelegenheit bietet, von dir erzählen kann. Und was die Menschen hier erlebten, ist, dass sie die Freiheit geschenkt bekommen haben. Nicht aus eigener Kraft konnten sie das tun, sondern aus Gottes Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Gemeinde ist und wurde in die Enge getrieben, so wie wir auch ständig in die Enge getrieben werden. Mal so, mal durch direkte Anfeindung, mal durch Ablehnung. Und unsere Reaktion sollte sein, ein innerer Aufbruch, dass wir uns Gott zuwenden, dass wir Gott erinnern an seine Allmacht, dass wir der Situation eingestehen, das gehört zu unserem Leben als Christen. Wir sind nicht die, die bewundert werden, sondern wir sind die, die angefeindet werden. Wenn wir das werden, dann ist das ein Bestandteil unseres Lebens als Christen. Wir sagen Gott, dass wir ihn brauchen und dass wir ihm alle vertrauen. Und er wird dann das tun, was wir dann brauchen. Ob er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, oder wie auch immer er das macht, er wird das tun. Das vordringlichste Anliegen und das uns bewegen sollte und zu dem uns der Heilige Geist ausrüstet, ist die Ausbreitung des Evangeliums. Jesus sagte, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes Also wenn der Heilige Geist abkommen wird, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das Hauptwerk, und da stehe ich fest, auch wenn ich weiß, dass der Heilige Geist noch ganz andere Dinge macht, aber ob der Boden gebebt hat oder so, das ist Nebensache. Ob das der Bodenbeben ein Werk des Heiligen Geistes ist, das ist ein Thema überhaupt für sich, das glaube ich nicht einmal. Es ist egal, wie das Gott gemacht hat, der kann den Boden beben lassen, wie er will. Aber was dem Heiligen Geist zugeschrieben wird, was sein Werk war, dass sie den Freimut hatten, das Evangelium zu verkündigen. Und eines der Hauptwerke oder das Hauptwerk des Heiligen Geistes ist nicht in erster Linie, uns geistliche Gaben zu geben, sondern dafür zu sorgen, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Das ist sein Hauptwerk. Und wenn wir dazu Gaben brauchen, gibt er uns die Gaben, die wir für dieses Hauptziel brauchen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und für das braucht die Gemeinde die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht, dass wir es schöner haben und dass wir uns erfreuen können an Gaben. Das ist alles gut und recht, aber all das dient dem Hauptanliegen, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns dazu bewegt, das Evangelium zu verbreiten. Und deshalb sitzen wir heute in Zürich im Jahr 2003 hier. Das ist nicht das Werk strategisch gut denkender Christen, sondern es ist das Werk und die Kraft des Heiligen Geistes. Das hat er gemacht. Versuchen wir es doch wieder, Gott zu bitten: Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Und sagen wir ihm auch: Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Wäre doch schön, wenn Gott in unserer Gemeinde Kranke heilt, wenn er Wunder tut und außergewöhnliche Dinge geschehen lässt. Wenn er das tut, wer sollte dann bitte sehr etwas dagegen haben? Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, wie sie tot machen wollen. Und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Vielleicht können wir dieses Gebet neu in unser Gebetsleben aufnehmen, als Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben. Höre, Herr, wie sie uns drohen. Herr, du siehst, wie ich Angst und Schiss habe, wie ich es manchmal nicht einmal wage, einen Flyer weiterzugeben, weil ich Angst habe von dem Blick, der zurückkommt. Herr, schenke.